Geschäftserfolg in Russland. Business-Tipps vom Russland-Kenner Nummer 1, Karl A. Eckstein. Erschienen im Orell Füssli Verlag, Zürich, 2007.
Kapitel 1, anstelle eines Vorwortes. Es ging um den Verkauf einer Produktionslinie zur Herstellung von Schweißpulver. Der Auftragswert betrug etwa 10 Millionen US-Dollar. Einkäufer war die Firma Metallurg Import. Der Direktor hieß Michail Tarasov. Unsere Konkurrenten waren Franzosen. Deren Vertretungsbüro befand sich im selben Haus, genau einen Stock über uns. So konnten wir also immer sehen, wenn die Vertreter von Metallurg Import bei der Konkurrenz zu Verhandlungen waren. Wir wussten, dass wir sowohl technisch als auch preislich mit der Konkurrenz ebenbürtig waren. Ein typisches Zeichen, dass die Verhandlungen in der Endphase angelangt waren und in den nächsten 1 bis 2 Wochen mit dem einen oder anderen der Vertrag abgeschlossen werden würde, war der Umstand, dass die Einkäufer keine Akten mehr mitbrachten und dass praktisch nicht mehr über die Vertragsdetails gesprochen wurde. Man sprach nur noch über die verschiedenen Sorten von Cognac oder Whisky und deren Vorzüge. Das war etwa 1983, also noch vor Gorbatschows Anti-Alkohol-Kampagne. Westliche Getränke gab es für Russen nicht zu kaufen, nur für Ausländer gegen Hartwährung in den Devisenläden Berjoska. Westlichen Whisky oder Cognac zu trinken, galt als ein Hochgenuss der besonderen Art. Wodka war das banale Getränk des einfachen Mannes. In dieser Vorvertragsphase sprach man aber nicht nur über diese Getränke, sondern kredenzte sie auch ausgiebig, denn man wusste, dass die westlichen Firmenvertreter diesbezüglich nie so großzügig waren wie unmittelbar vor dem erhofften Vertragsabschluss. Diese Vorabschlussverhandlungen waren der Albtraum aller westlichen Firmenvertreter. Als sich Direktor Tarasov unmittelbar vor der Deadline bei mir zu Abschlussverhandlungen meldete, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich bereitete mich gehörig vor. Ich stopfte mir den Magen voll mit allem fettigen Zeug, das ich im Kühlschrank fand. Speck, Eier, Salami, Butter und trank reines Sonnenblumenöl, um meinen Magen möglichst hermetisch abzudichten. Dann kam er, der gefürchtete Tarasov, ein wahrer russischer Bär, groß und kräftig gebaut. Und dazu noch von Metallurg Import. Die Metallurgen waren stolz darauf, als Trinkerelite der Nation zu gelten. Alkoholstandfestigkeit galt in dieser Zeit als Zeichen echter Männlichkeit. Selbstverständlich war einer der ersten Trinksprüche darauf, dass der bessere Bewerber gewinnen möge. Nach welchen Kriterien der bessere bestimmt würde, ließ er zwar offen, aber ich wusste, was im Zweifelsfall das Zünglein an der Waage spielen würde. So tranken wir dann, was das Zeug hielt. Auf den Weltfrieden, die friedliche Koexistenz, die Gesundheit unserer Tanten, auf das Wohl der Frauen im Allgemeinen und Besonderen, auf das Gelingen der nächsten Olympiade, eine gute Angelsaison und. Irgendwann am späten Abend, als mein Gegenpart schon ziemlich lädiert mit geöffnetem Krawattenschlips, glasigen Augen und unsicherer Phonetik den Vorschlag machte, noch einen Passerschock, das letzte Glas, bevor man geht, zu trinken, nahm ich ihn bei seiner Ehre. Das könne er ja nicht so einfach. Schließlich hätten wir doch noch nicht auf das Wohl der Partei getrunken. Ob er denn etwas gegen die Partei hätte? Und dann auf das Wohl des Generalsekretärs Andropow. Ob er denn von ihm nichts halte? Und dann auf die Veteranen des großen Vaterländischen Krieges. Ob ihm denn deren Opfer nichts wert seien? Langer Rede, kurzer Sinn. Irgendwann lag der Direktor von Metallurg Import buchstäblich unter unserem Konferenztisch. Ich holte seinen Fahrer, der draußen im Auto auf seinen Chef wartete. Wir schleppten ihn zusammen in seine Staatslimousine Marke Volga. Am nächsten Morgen erhielt ich ein Telefonat von Metallurg Import. Am Telefon die kräftige Stimme des Bären Tarasov. »Sowas ist mir ja noch nie passiert, dass mich so ein dünner westlicher Grünschnabel unter den Tisch säuft. Komm zu mir und nimm einen Kugelschreiber zum Unterschreiben mit.« Diese Art der Verhandlungsführung gewährleistet heute selbstverständlich nicht mehr den Erfolg. Zwar gibt es in der Provinz noch immer Staatsunternehmen, wo alte Traditionen aus spätsowjetischer Zeit noch nicht ganz über Bord geworfen wurden. Aber die Regeln sind heute eher umgekehrt. Nach den Umwälzungen der 90er Jahre haben in vielen Bereichen junge Sportler das Kommando übernommen. Die trinken meist keinen Tropfen. In einer Provinzstadt bewarb ich mich für die juristische Begleitung eines großen Geschäfts. Es ging um eine Reorganisation eines Konzerns mit über 100.000 Mitarbeitern. Der Konzernleiter war ein ehemaliger Sportler, 35 Jahre alt. Natürlich bestellte ich Orangensaft, und auf seine Frage, ob ich noch ein Glas Wein möchte, lehnte ich entrüstet ab. Das lasse sich mit meinem Trainingsprogramm nicht vereinbaren. Ich bereite mich nämlich auf die nächste Skisaison vor, und da müsse ich fit sein. Ich sprach dann begeistert vom alpinen Skifahren in der Schweiz und von meinen Leistungen als ehemaliger Skilehrer. Im Folgenden drehte sich das Gespräch nur noch um Skifahren und Snowboarding. Dass ich den Auftrag hätte und ein erstes Konzept bis dann und dann einreichen solle, erwähnte mein Gegenüber nur noch in einem Nebensatz. Letztlich fallen natürlich auch in Russland die Äpfel vom Baum nach unten und nicht aufwärts. Wie überall gilt es im Verkauf, dass man weiß, wie man seinen Partner nehmen muss. Nur eine Komponente ist in Russland ausgeprägter. Neben der als selbstverständlich erwarteten Sachkompetenz und Konkurrenzfähigkeit des angebotenen Produkts spielt die persönliche Ebene eine äußerst wichtige Rolle. Geschäfte macht man in erster Linie mit Freunden. Solange man nicht als Freund empfunden wird, sind die Chancen für ein erfolgreiches Geschäft gering.